Nach dem Vortrag, der besser lief und mehr Leute anlockte, als sie befürchtet hatte, und im Anschluss sogar zu interessanten Diskussionen führte, blieb ihnen nur die Zeit für ein Glas in der Cafeteria, weil Hiroshis Flugzeug noch am Abend ging. »Guter Vortrag«, sagte er. »Du solltest ein Buch über das Thema schreiben.« »Oh je«, meinte sie. »Jeder sagt das.«
»Wundert mich nicht.«
Sie sah auf ihr Glas hinab, einen enttäuschenden Weißwein. »Dann hast du also die ganzen Jahre verfolgt, was ich gemacht habe«, stellte sie fest. »Hin und wieder«, behauptete er. »Und du? Was hast du gemacht?« »Ich wette, das errätst du leicht.« Sie musterte ihn. »Ja, das war tatsächlich leicht. Du arbeitest immer noch an deinem Projekt. Du gibst nie auf.« Er sah sich prüfend nach allen Seiten um, als befürchte er, belauscht zu werden, beugte sich dann vor und sagte in verschwörerischem Ton, »Ich bin dicht davor, es zu lösen. Ganz dicht. Es kann nur noch Jahrzehnte dauern.« »Jahrzehnte. Vielleicht auch Jahrhunderte.« Sie musste lachen. »Ist es so schlimm?« »Es ist, als sei man ein Esel und habe eine Rübe vor der Nase hängen.« Er hob die Hand, markierte mit Daumen und Zeigefinger einen Spalt von höchstens 5 Millimetern. »So dicht. Gerade außerhalb der Reichweite.« Er seufzte, ließ die Hand sinken. »Manchmal nervt es.« Sie nippte an ihrem Glas, setzte es wieder ab, entschlossen, den Rest stehen zu lassen. Saures Zeug, das sie hier für Wein hielten. »Was ist eigentlich aus deiner Maschine von damals geworden? Deinem Komplex?« Er lehnte sich zurück. »Tja, seltsame Geschichte. Wir haben das Lager aufgelöst, alles abtransportieren lassen. Bloß, als das Schiff in Hongkong ankam, war die Kiste mit dem Komplex verschwunden. Also hat ihn jemand gestohlen. Das ist zumindest die offizielle Version.« Ein dünnes Lächeln kräuselte seine Lippen. »Es gibt allerdings Leute, die allen Ernstes behaupten, in dem Komplex sei eventuell noch ein Programm aktiv gewesen, das bewirkt habe, dass die Elemente die Kiste unterwegs in Späne zerlegt und sich dann ins Meer gestürzt hätten.« Sie musste auch grinsen. »Was Leute so alles behaupten. Ja, nicht wahr?« Er wurde wieder ernst. »Auf jeden Fall war es gut so. Sonst hätte das chinesische Militär womöglich eine Waffe daraus gemacht. Waffen zu bauen ist immer einfacher als Maschinen zu bauen, die was Vernünftiges bewirken, weil Zerstören eben grundsätzlich einfacher ist als aufzubauen. Und außerdem, ergänzte Charlotte, wolltest du nicht, dass jemand auf deinen Forschungen aufbaut und dir womöglich zuvorkommt?« Er wirkte ertappt. »Ein glücklicher Nebeneffekt«, er hüstelte. »Wenn du willst, kannst du mich einmal besuchen. Ein bisschen was könnte ich dir schon zeigen.« Er zog eine Visitenkarte aus der Tasche und schob sie ihr hin. »Hier, meine Adresse. Das liegt außerhalb der Stadt, hoch in den Bergen. Völlig einsam. Aber du kannst in der Gegend jeden nach dem Weg fragen. Das Haus kennen dort alle. Es hat mal einen berühmten Country-Sänger gehört, auf den sie immer noch mächtig stolz sind.« »Und jetzt lebst du in dem berühmten Haus«, sagte Charlotte. »Ganz allein.« Er sah sie ausdruckslos an. »Nicht ganz. Ich lebe mit einer Frau zusammen.« Das versetzte ihr einen Stich. Natürlich, er hatte jedes Recht. Natürlich. Sie hatte ihn immer abgewiesen. Sie hatte alles getan, um ihm jede Hoffnung auf sie zu rauben. Natürlich. Und trotzdem. »Schön«, sagte sie tapfer, nickte und lächelte, was so anstrengend war, als sei ihr Gesicht in eine Maske aus Hartgummi eingeschlossen. »Freut mich für dich.« Als an diesem Abend Adrian Kazar anrief, willigte sie ein, ihn in Boston zu treffen und sich ernsthaft zu überlegen, ihn auf eine Expedition zu einer russischen Polarinsel zu begleiten.